von Bullen und Bären, der Podcast der Dadat Bank in Kooperation mit dem Börse-Express. Bevor es losgeht, beachten Sie bitte unseren Disclaimer auf dad.at/podcast. Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information, sind ohne Gewähr keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Herzlich willkommen zu Von Bullen und Bären, Folge 39, dem Podcast von Börse Express und der Dadat Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger, ich bin Chefredakteur des Börse Express. Mir zur Seite sitzt Ernst Huber, Vorstand der Dadat Bank. Hallo Ernst.
Robert, grüß dich. Vielleicht eine kleine Korrektur: Vorstand Schellermann Capital und verantwortlich für die Dadat Bank, ja, eine Marke davon.
Gut, entschuldige. Studiogast ist heute Alois Wögerbauer, Geschäftsführer der drei Banken Generalica AG. Selbst vielfach ausgezeichneter Fondsmanager für österreichische Aktien beispielsweise. Eine KAG mit mehr als 12 Milliarden Euro an Kundengeldern in der Verwaltung. Hallo Herr Wögerbauer.
Hallo und schöne Grüße an alle.
Ja, ich hoffe, dass möglichst viele da draußen auch zuhören. Thema heute: Aktien und Anleihen sind heuer in einem, ich sage mal, eher seltenen Paarlauf gemeinsam nach unten gerasselt. In etwa, ich habe mir vorher den MSCI angeschaut und den Anleihenindex 15-20%. Frage an euch beide: Hat Diversifikation über mehrere Assetklassen ausgedient oder zahlen beide Assetklassen derzeit einfach den Preis der zuvor gesehenen Negativzinsen, was natürlich beiden auch einen ungewöhnlichen Schub bei einer Bilanz, würde man sagen, AO-Ertrag nach oben gegeben hatte. Herr Wögerbauer, wie schätzen Sie das ein?
Diversifikation hat nicht ausgedehnt. Es ist heuer einfach eine sehr spezielle Sondersituation. Im Aktienbereich ist das, was passiert, ja im Rahmen historischer Wahrscheinlichkeiten. Das kommt vor und ist eigentlich nichts Außergewöhnliches. Außergewöhnlich ist der Anleihebereich, der alles Historische, was wir so kannten, sprengt. Aufgrund dieser Zinswende, die von der Dimension, denke ich, wirklich keiner so auf der Agenda gehabt hat. Vor einem Jahr noch lagen die Renditen für Unternehmensanleihen Eurozone bei 0,3-0,4% und heute, ein Jahr später, liegen sie bei 4,4%. Das heißt, historisch und unangenehm gerade für Mischfonds, weil dieser sicherere im Vergleich zu Aktienhafen der Unternehmensanleihen oder auch der Staatsanleihen hat heuer einfach nicht funktioniert. Aber dennoch würde ich sagen, Diversifikation bleibt aufrecht. Und ich gehe sogar einen Schritt weiter. Diese typischen 60-40er-Portfolios, sprich 60% Bonds und 40% Aktien, die wurden ja schon totgeschrieben. Und das feiert ein großes Comeback aus meiner Sicht.
Mhm. Ernst, Diversifikation bleibt ein Thema oder ist das für dich zu Tode? Beendet.
Also ich würde sagen, ich schließe mir da ziemlich der Meinung von Herrn Wögerbauer an. Vielleicht kann man ein bisschen sagen, sie hatte vielleicht ausgedient, vor allem durch dieses Null- oder Minuszinsniveau, wo es nicht mehr sehr lukrativ auch in Bonds, in Anleihen zu investieren. Wir sagen immer, das war ein zinsloses Risiko am Ende des Tages, aber durch diese neue Konstellation, durch diesen Zinsanstieg, glaube ich, ist das Thema wieder spruchreich und auch wieder spannender. Im heutigen Jahr, glaube ich, war es ja ziemlich gleich, in was man investiert gehabt hat, ob das Aktien waren oder Bonds. Man hat überall die gleiche Performance in etwa gesehen. Natürlich, der Bond- oder Anleiheanleger ist eher der konservativere und dem schmerzt es natürlich sehr, weil mit so einem starken Rückgang hat der konservative Investor sicher nicht gerechnet.
Mhm. Herr Wögerbauer, feiert ein Comeback, haben Sie vorher gesagt. 60-40-Portfolio zum Beispiel wurde mit den Zinserhöhungen Tina begraben. Da ist keine Alternative zum Aktienmarkt. Gibt es dieses Thema noch? Und weil wir auch bei Zinserhöhungen waren, ich habe ja jahrelang gehört, dass wir uns vor allem in Europa so etwas gar nicht leisten können. Grund wegen der hohen Verschuldung, auch der Staaten. Jetzt wird mit der Eurozone bereits mit einem Zinsniveau, Leitzinsniveau von etwa 3,0% gerechnet. Haben wir plötzlich auch kein Verschuldungsproblem mehr?
Na, zur ersten Frage, gibt es keine Alternativen? Ja, diese These, die wir, muss man auch ehrlich bleiben, die wir alle gemeinsam auch immer wieder vertreten haben, die hat ausgedient. Es gibt eine Alternative. Denn wenn ich heute eine neue Strategie starte, Anleihen, klassisch, bleiben wir bei Unternehmensanleihen, Eurozone, 5 Jahre Laufzeit und dann kriege ich heute eine Rendite von 4,3-4,4%. Und das ist eine Alternative und das ist auch der Hauptgrund, warum die Aktienmärkte vorerst nicht auf die Füße kommen, weil letztendlich es wieder Möglichkeiten gibt und daher, glaube ich, hat dieser Spruch ausgedient. Zur zweiten Frage, können wir uns das leisten? Ich denke schon aus zwei, drei Gründen. Zum einen, bis sich höhere Staatsanleihezinsen wieder durch quasi fressen in die Finanzierungsstruktur eines Staates, dauert es ja schon Jahre. Die Staaten haben sich jetzt 10 Jahre sehr, sehr günstig refinanzieren können. Das heißt, es dauert einige Jahre. Der zweite Grund, Staaten sind der klassische Profiteur der Inflation über die Mehrwertsteuer, über die Lohnsteuer. In Österreich gibt es hier seriöse Berechnungen, dass die Mehreinnahmen des Staates irgendwo bei so 6 Milliarden pro Jahr derzeit liegen könnten. Und eines geht auch hinunter, die klassische Rechnung, die man anstellt, ist ja immer Staatsverschuldung in Relation zur Wirtschaftsleistung. Und diese Wirtschaftsleistung wird ja nominell berechnet, sprich inklusive Inflation. Und daher bleibt auch diese Kennzahl relativ gleich, obwohl die Schulden steigen werden.
Also aus diesem Thema sehen Sie kein Problem, weil Sie auch das Stichwort Inflation gerade angesprochen haben, was die meisten Zuhörerinnen tagtäglich begleitet, sowohl medial als auch beim Einkauf. Sollte der Höhepunkt bald hinter uns liegen? Oder Sie haben ja gerade gesagt, die Staaten sind eigentlich Profiteure davon. Haben die ja wahrscheinlich gar nicht so viel Interesse dran. Aber sehen Sie den Höhepunkt schon bald erreicht?
Ja, das ist die Kernfrage, die man sich täglich stellt, die auch sehr, sehr schwer zu beantworten ist. Da haben sich auch von den Notenbanken bis auch wir als Industrie in den letzten Quartalen auch immer wieder etwas meinungsmäßig anpassen müssen. Ich glaube, der Höhepunkt liegt noch vor uns, wird aus unserer Sicht sein im Q1 2023. Aber die Richtung stimmt. Wenn man sich anschaut, der Ölpreis steht mittlerweile tiefer als zu Beginn des Russland-Ukraine-Konfliktes. Die Gaspreise sind hoch, aber doch deutlich unter den Höchstständen. Industriemetalle sind um 30-40% von der Spitze weggefallen. Die Lieferketten beginnen sich langsam zu entspannen. Neu dazu kommen halt eben die Lohnthematiken, die 2023 schlagend werden. Und eben noch nicht voll in der Pipeline angekommen sind die Preiserhöhungen bei Energie, weil das je nach Vertragssituation und je nachdem, wie man hier aufgestellt ist, halt einige Monate noch dauert, bis das wirklich auch ankommt. Aber ich denke schon, dass im Q1 der Höhepunkt erreicht sein sollte und dass wir uns dann zumindest wieder zurückbinden Richtung 5%.
Richtung 5%, wie weit glauben Sie denn, aber das ist der Höhepunkt von uns entfernt. Jetzt haben wir ungefähr, sagen wir 10%, aber unter 15 werden wir schon bleiben, nehme ich an, oder?
Davon gehe ich aus, aber es gibt auch immer wieder diese geopolitische Komponente, die keiner kennt, aber davon würde ich schon ausgehen, ja.
Okay, wenn im Q1 Inflationshöhepunkt erreicht ist, müssen dann ja auch schön langsam die Zinserhöhungen ihr Ende finden. Ist das eine dumme Meinung? Ist das eine reine Hoffnung oder ist das dann zu auch erwarten?
Ja, das ist zu erwarten. Also jetzt geht der Markt davon aus, dass die US-Fed, wobei heute kam auch wieder eine Inflationszahl, die wieder höher war als erwartet und damit gibt es auch wieder negative Marktreaktionen. Aber der Marktkonsens geht davon aus, dass die US-Fed das durchziehen wird bis in den April, Mai nächsten Jahres hinein. Und das sollte dann die Plateauphase sein. Ob es dann eine Plateauphase ist oder ob bereits Reduktionen kommen, sei dahingestellt. Aber dieser Zinshöhepunkt bei den Leitzinsen wird irgendwo erwartet für April kommenden Jahres. Das ist momentan keine Meinung von mir jetzt persönlich, sondern ist einfach der gepreiste Marktkonsens.
Okay. Ernst, reagieren bei euch die Anleger schon auf diesen zu erwartenden Inflationshöhepunkt? In irgendeiner Form und Weise sieht man, dass wieder verstärkt eingestiegen wird, wird man unter Anführungszeichen aggressiver, ist jetzt ein dummes Wort, ich sage mal, geht man wieder mehr in riskantere Assets auch schon wieder hinein oder ist es sehr von Vorsicht immer noch geprägt im echten Anlageverhalten?
Ja, also ich würde eher das Letztere meinen. Es ist eher noch sehr stark von Vorsicht geprägt. Die Leute oder die Anleger warten noch zu, sind noch stark verunsichert. Es wird ja derzeit gerade alles ein bisschen, oder alle Schlagzeilen sind negativ. Die ganzen Kennziffern schauen derzeit nicht gut aus. Man möchte fast wieder meinen, Buy on Bad News, vielleicht ist heute sogar schon wieder ein ganz guter Zeitpunkt zum Einsteigen. Wobei, so einsteigen kann man immer. Man wird nie den tiefsten Punkt fürs Einsteigen erwischen, hoffentlich auch nicht den höchsten, und langfristig wird es am Ende des Tages immer Sinn machen. Aber Fakt ist derzeit doch etwas zurückhaltender. Man merkt es auch in der Neukundenakquise, dass wir nicht ganz dort sind, wo wir schon waren. Wir bekommen täglich zweistellige Neukunden dazu, aber es ist deutlich weniger als war. Genauso ist auch bei den Transaktionen. Die Kunden handeln derzeit deutlich weniger, als das Ganze noch vor einem Jahr der Fall gewesen ist. Aber vielleicht ist auch die Ruhe vor dem Sturm. Also ja, warten wir mal ab. Also derzeit ist alles ein bisschen negativ angehaucht und das ist meistens oder sehr oft ein positives Signal auch. Ja.
Ja, dann gehen wir mal davon aus, dass es so etwas wie die Ruhe vor dem Sturm ist und die Anleger demnächst irgendwann verstärkt ihre Portemonnaies wieder öffnen, um in den Markt einzusteigen. Hier wäre natürlich die Frage, wo. Herr Wöger, bei euch haben wir die Wertentwicklung der Fonds Ihrer Bankengruppe im heurigen Jahr angesehen. Auffallend sind für mich da ein paar Positionen, die den Rest ganz klar outperformt hatten. Sachwerte, Dividenden und Vermögensaufbau. Ganz geringes Minus nur. Im Vergleich zum Gesamtmarkt fantastische Renditen eigentlich. Theoretisch leiden aber auch Sachwerte wie Gold und Immobilien unter Zinserhöhungen. Und Dividenden sind in Zeiten einer Rezession jetzt nicht unbedingt in Stein gemeißelt. Sind das aber Dinge, die Sie weiter empfehlen oder gibt es für Sie andere Favoriten zum jetzigen Zeitpunkt
dann? Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich das weiterhin empfehlen. Vielleicht nur einige wenige Sätze dazu. Der Bereich Sachwerte hat einfach davon profitiert, dass wir dort Gold, Rohstoffe, Aktien, Sachwerte, Aktien drinnen haben, aber auf die S-Klasse Anleihen verzichten. Das war 2022 einfach gut, aus den bekannten Gründen. Und im Bereich Dividenden ist das auch so, dass diese Dividendenmodelle in der Regel ein Übergewicht in defensiven Branchen haben und nicht in zyklischen Unternehmen. Und das war auch 2022 richtig. Das wird ein anderes Jahr lang wieder anders sein, aber beide Dinge bleiben aufrecht. Ich glaube, eine defensive Aktienstrategie ist weiterhin angesagt. Und auch im Bereich Sachwerte denke ich hier zu sagen, ich habe starke Investments in substanzstarke Titel mit Preissetzungsmacht macht Sinn. Gold hat im Prinzip enttäuscht, wenn man es ehrlich betrachtet, enttäuscht. Das geben die Goldbullen immer recht ungern zu. Aber wenn ich vor 2 Jahren gefragt worden wäre, wir haben 10% Inflation und wir haben einen Krieg in Europa, wo steht Gold, hätte ich gesagt, eher 3.000 und nicht die jetzigen Niveaus. Aber, um das noch vielleicht kurz abzuschließen, in Euro war es dann eh wieder okay. Weil letztendlich der Euro-Anstieg, der Dollar-Anstieg im Vergleich zum Euro 2022 irgendwo bei 15-16% liegt und damit ist man mit Gold in Euro im Plus. Aber es ist halt so nach dem Motto, right for the wrong reasons. Also anlügen darf man sich nicht. Also wenn Gold nur dann funktioniert, weil der Dollar steigt, dann hat die Gold-These auch noch für sich nicht funktioniert. Dennoch Performance-Beitrag positiv und damit okay.
Diversifikation, haben Sie vorher gesagt, ja, bleibt weiter. Wenn ich jetzt aber höre, eigentlich bin ich nur mit Dollar gut unterwegs. Wie sieht es denn jetzt für mich als Euro-Anleger aus? Wie würden Sie denn, wenn Sie jetzt über die Welt gehen, die Attraktivitätsskala, sage ich einmal, der Regionen bezeichnen? Bleibe ich als Europäer auch in Europa ein Home-Bias in irgendeiner Form und Weise oder ist das eine schlechte Entscheidung?
Es ist wie immer alles eine Frage der Dimension. Ein gewisser Home-Bias ist emotional verständlich, nicht weil man die Heimat unbedingt so bevorzugt. Das liegt, glaube ich, einfach eher daran, weil man hier einfach für sich selber das Gefühl hat, näher am Inflationsfluss zu sein, als wenn ich etwas in Asien, Japan oder in den USA kaufe. Es kommt halt auf die Dimension an. Und wenn man diesen berühmten Weltindex nimmt, dann liegt halt die Gewichtung der Eurozone bei etwa 10%. Und wenn Sie dann Pfund und Schweizer Franken noch dazu nehmen, dann kommen Sie halt für Europa auch auf keine 20%. Im Gegenzug sind 65-70% in den USA. Muss dann jeder für sich selber entscheiden, also wie er das will, aber vielleicht würde ich so formulieren, es muss nicht unbedingt 70% sein, aber eine Gewichtung von unter 50% USA in einem globalen Portfolio würde ich eher nicht wagen, weil es eine Wette gegen eine sehr große und in Relation erfolgreiche Wirtschaftsmacht ist. Und auch jetzt, wir sehen es ja noch jeder Krise, irgendwie sind die Amerikaner nachher stärker als vorher und Europa ist schwächer als vorher.
Ja, dann hoffe ich, dass wir nicht noch viele Krisen dazu kriegen. Ganz kurz nur, weil Sie vorher das 60-40-Portfolio angesprochen haben, was ja so für diesen klassischen sparenden Österreicher eine nicht so weit weg ist wie der reine Aktienmarkt in irgendeiner Form und Weise. Was gibt es denn da bei Ihnen als Fonds im Portfolio, den man sich anschauen könnte, ohne dass das jetzt eine Empfehlung explizit ist?
Es gibt mehrere Mischfonds-Varianten. Es gibt einen Mischfonds unter der Themenklammer Mensch und Umwelt, wo etwa gut 40% in Aktien sind und 60% in Bonds. Es gibt ein Produkt, das sich Best of Drei Banken nennt, wo auch derzeit etwa 60-40 dargestellt ist, wo wir eigene Fonds einsetzen. Und dann gibt es auch breite Vermögensmanagementprodukte, wie bei allen Häusern, wo der Kunde sich dann selber einstufen kann in eher defensiv, eher neutral oder eher offensiv. Also es ist für jeden Geschmack etwas vorhanden.
Bevor ich zum wirklichen Home Bias komme, lieber Ernst, noch eine kurze Frage, weil der Herr Wögerbauer jetzt gesagt hat, für jeden Geschmack ist etwas vorhanden in seinem Portfolio. Gibt es ja auch eine Vermögensverwaltung, automatisierte, mit verschiedenen Risikostufen. Wie ist denn dort die Nachfrage derzeit? Weißt du das?
Ja, natürlich. Also die Nachfrage ist nach wie vor gut, aber auch etwas reduziert, wenn man es mit vor einem Jahr vergleicht. Aber nichtsdestotrotz kommen de facto also im Schnitt 1-2 Kunden täglich dazu. Also es funktioniert weiterhin, aber auch hier ein bisschen gebremster, als das Ganze vor einem Jahr ausgeschaut hat. Ja.
Aber nehmen die Anlegerinnen da eher konservativere Varianten oder bleiben sie voll drauf?
Nein, also die Masse passiert immer mit 80 oder 100, mit bis zu 80 oder bis zu 100% in Aktien. Das sind die deutlich die Überhand haben. Also eher die wachstumsorientierteren oder aktienlastigeren Varianten werden hier ausgewählt von unseren Kunden.
Okay. Stichwort Home Bias, bei dem wir vorher waren. Bei der DADET gibt es da neue Favoriten, sage ich mal, der Anleger in Richtung Wiener Börse? Oder ist es das alte Lied, unter Anführungszeichen, die großen ATX5?
Also die großen ATX5, ich glaube, das ist unverändert, ob das heute eine FÖST ist oder das eine OMV ist, also wirklich immer im Großen und Ganzen die Top 5, was aber schon spannend ist, vor einigen Monaten war ganz stark zum Teil die amerikanischen Tech-Aktien, die am meisten gehandelt wurden und die österreichischen Top-Aktien oder größeren Aktiengesellschaften sind irgendwann an 6., 7. oder 10. Stelle gekommen. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen gedreht. Also hier spielt jetzt der österreichische Markt wieder eine gewichtigere Rolle bei unseren Anlegern.
Herr Wögerbauer, Sie sind gerade für österreichische Aktien immer wieder ausgezeichnet worden als einer der besten, als der beste Fondsmanager zu dem Zeitpunkt. Wie beurteilen Sie denn derzeit den österreichischen Markt? Und ja,
relativ kompliziert derzeit. Muss man trennen. Der Markt an sich ist unglaublich günstig. Also wir haben derzeit ein KGV auf Basis der Gewinnerwartungen für die kommenden 12 Monate. Von unter 6, 5,5 oder so, gab es in meinen Aufzeichnungen bis dato noch nie. Aber es ist ein bisschen auch mit Vorsicht zu genießen, weil natürlich auch die Gewinnperspektiven nicht ganz klar sind. Dann fließen natürlich auch KGV-Werte von Investments rein, wie Raiffeisen Bank International. Wer kann heute genau sagen, was die Bank wert ist? Schwierig, aufgrund der bekannten Situation. Und der zweite Grund ist, etwa 75% der Umsätze an der Wiener Börse kommen von Auslandsinvestoren und die sind einfach nicht da. Ich sage immer zynisch, wenn Amerikaner sind völlig weg und wenn sie in Europa noch da sind, dann sind sie short. Das heißt, dieses Geld fehlt und Und ohne Auslandsgelder, wie der heimische Markt ist einfach zu klein, um eine Trendwende herbeizuführen. Und in diesem Dilemma stecken wir. Das heißt, es ist derzeit einfach sehr billig, was nicht heißt, dass es morgen steigen muss. Für Strategen ein schönes Umfeld, wo man sich in Ruhe in Positionen reinkaufen kann. Taktisch, kurzfristig, schwer zu sagen. Auch nur, ich meine es durchaus ernst, auch wenn es zynisch klingt, aber die Gegenthese ist halt, sobald sich irgendwas entspannt, sprich die Inflationsseite, die Geopolitik, hat Österreich auch das größte Aufholpotenzial, wie immer. Und zynischerweise sage ich auch bei uns immer im Haus, unser Österreich-Fonds ist im Ranking der Aktienfonds, im Kalenderjahr-Ranking der Aktienfonds, entweder ganz oben oder ganz unten, er ist nie in der Mitte, weil Österreich nie normal ist. Letztes Jahr hatten wir eine schöne Performance Plus, heuer sind wir wieder am unteren Ende. Hat aber nichts mit unserem Fonds zu tun, sondern einfach mit dem Markt. Und insofern billig, aber ich glaube nicht, dass wir diese Unterbewertung in den kommenden Wochen aufholen können.
Mhm. Positionen reinkaufen, haben Sie vorher gesagt, welche Positionen könnten Sie sich denn vorstellen, dass attraktiv sein könnten?
Ja, bei Einzelwerten bin ich aus Compliance-Gründen immer recht zurückhaltend. Also ich kann nur sagen, was die momentanen Übergewichtungen sind oder was Unternehmen sind, die aus meiner Sicht sehr, sehr gut durch die momentane Phase durchkommen, zeigen auch alle Zahlen, die öffentlich sind. Namentlich würde ich anführen, eine Meyer-Mellenhof, eine Andritz, eine Wienerberger, die alle bei dem nicht ganz einfachen Umfeld aus meiner Sicht ausgezeichnet realisieren. Und die halt wirklich diesen Österreich-Abschlag haben, der sich irgendwann wieder auflösen wird. Und wo man auch vielleicht wieder erstmals seit langer Zeit ein bisschen intensiver hinschauen muss, sind einfach Banken. Denn die Zinswende ist halt da und das hilft nicht sofort in den ersten Wochen, aber auf Sicht hilft es ja, klarerweise. Und daher glaube ich, sind auch Bankinvestments, erste Bank als größte gewichtigen ATX, derzeit einfach attraktiv, weil die Zinswende stattfindet und das Banken auf sich Rückenwind gibt.
Mhm. Okay. Ne, und nachdem sie sehr stark gewichtet sind, müsste damit der ATX, also die Wiener Börse, auch ziemlich schnell wieder ansteigen. Ja.
Genau.
Oh, okay. Darf ich so zum Schluss von euch ein kurzes Fazit der beiden Marktspezialisten haben aus Sicht eines Anlegers? Und würde gern mit Ernst beginnen jetzt einmal.
Ich glaube, der größere Marktspezialist ist der Herr Wögerbauer als ich. Wahrscheinlich beschäftigt sich noch sehr viel intensiver als ich.
Naja, darum hole ich ihn ja am Schluss okay. ran.
Ja, also ich bin sowieso, Robert, du kennst mich sehr lange. Ich bin einer, der immer investiert ist, der auch nie aussteigt und auch nicht nervös wird, wenn es einmal ein bisschen nach unten geht. Ich kann mich ganz gut erinnern, aus diversen Gesprächen vor 6-9 Monaten, da sehr viele Menschen gesagt haben, es wäre doch ganz gut, wenn es einmal korrigiert, jetzt ist mir alles zu teuer. Ich bräuchte einmal ein bisschen einen Rückgang von 20-30%, dann würde ich wieder einsteigen. Diesen Rückgang haben wir jetzt gesehen, wir sind ordentlich nach unten gegangen, es sind die Nachrichten alle schlecht. Also ich glaube, es ist kein schlechter Zeitpunkt, um hier einmal einzusteigen, vielleicht nicht das ganze Geld gleich wieder in den Markt rein zu investieren, vielleicht einmal ein Drittel, man kann es auch auf mehrere Tranchen machen. Buy on Bad News, ich habe es eh schon einmal gesagt heute, ich glaube, das Umfeld ist gar nicht so schlecht, es wird ein bisschen, ja, also war noch nie ein Fehler, günstig einzusteigen, und ich glaube, die Situation könnte ganz gut passen, jetzt ohne das jetzt als Empfehlung zu sehen, muss jeder für sich selbst bewerten natürlich, aber mal erste Schritte wieder zu setzen, glaube ich, könnte ganz, ganz gut funktionieren auch.
Mhm. Herr Wögerbauer, der noch mehr Marktspezialist, sieht das wie?
Das Gesagte kann ich nur bestätigen und unterschreiben, vielleicht noch ergänzend, zwei Hinweise für Anleger. Ich glaube, gerade jetzt ist es wichtig, sich zu einem globalen Blick zu zwingen. Die Energiesituation ist in Deutschland und Österreich besonders kompliziert, aber nicht auf der ganzen Welt. Das heißt, bitte bei diesen Konjunkturthematiken immer sich überlegen, okay, die Situation in Österreich und Deutschland darf ich nicht ausholen als globales Weltbild. Das ist immer dann ein bisschen ein Fehler. Das wäre der erste Hinweis. Und der zweite Hinweis wäre, da bleibe ich drauf, also ich glaube, diese Zeitenwende ist noch zu wenig in den Köpfen angekommen. Anleihen sind zurück in allen Spezialitäten. Wenn ich jetzt sage, Unternehmensanleihen, Investmentgrade Euro 4,3%, 4,4%, dann ist das ja die defensive Variante. Wenn Sie dann die Zeit und Lust haben oder auch den Partner in der Bank, der das für Sie macht, und Sie bewegen sich Richtung Hochzinsanleihen, Richtung Hybridanleihen und diese Thematik, die sehr speziell ist, aber dort haben Sie derzeit Renditen von 7-8%. Natürlich nicht geschenkt, aber geschenkt ist am Aktienmarkt ja auch nichts. Das heißt, insofern würde ich sagen, die Zeit hat sich verändert und in den Köpfen ist noch nicht ganz angekommen, dass mit Anleihen diverse Risikostufen eine Assetklasse zurück ist.
Vielleicht, wenn ich noch ergänzen darf, ich glaube, es ist auch wichtiger denn je, sich jetzt wieder Gedanken zu machen. Die Geldentwertung des Ersparten auf ein Sparkonto ist immens, der Kaufkraftverlust. Wenn wir diese 10% jetzt heranziehen würden, da wird, weiß ich, in 10 Jahren aus 100.000 Euro 25.000, 30.000, haben wir das noch gar nicht ausgerechnet. Aber der Kaufkraftverlust ist immens. Die Inflation wird hoch bleiben, hoffentlich nicht bei 10%, aber wie der Herr Wügerbauer gemeint hat, wieder zurück auf 5%, ja, ist immer noch sehr viel. Und darum glaube ich schon, dass es wichtiger denn je ist, hier wirklich breit zu diversifizieren, sich gut aufzustellen und vor allem auch im Aktienmarkt präsent zu sein. Gute Unternehmungen werden die Inflation mitnehmen, die Preise wird an den Endkonsumenten weitergegeben. Und eigentlich muss hier die Inflation abgefedert werden.
Damit möchte ich für heute enden und bedanke mich bei den Studiogästen fürs Hiersein. Ich hoffe, für euch da draußen war Interessantes dabei und freue mich, wenn ihr zur nächsten Folge von Bullen und Bären wieder einschaltet. Verabschiede mich von Ernst Huber von der Dardat Bank.
Ebenfalls einen schönen Tag noch, danke sehr.
Und speziell bei unserem Expertengast Alois Wögerbauer, der uns seinen Blick auf die Märkte mitbrachte und der mit Sachwerten weiter gut leben kann und auch wieder bei Anleihen relativ attraktive Renditen sieht, aber mehr Welt in den Homebuyers bringen würde. All das waren keine Kaufempfehlungen, nur Möglichkeiten, sein Geld von der anhaltend negativen Realverzinsung auch im Sparbuch zu schützen. Ein herzliches Ciao nach euch da draußen.